Hallo und herzlich willkommen zurück am Lagerfeuer. Wir sind mitten in unser Vater. Heute geht es um Schuld und das war die Bitte, zu der ich im Vorfeld am meisten Mails und Fragen erhalten habe, weil sie so schwierig ist. Wir sprechen heute darüber, ob es eigentlich unsere Pflicht ist, anderen Menschen zu vergeben, egal was sie uns angetan haben. Und am Ende dieser Folge gibt's wie immer einen meditativen, einen poetischen Text von meiner Kollegin Jana Horstmann. Wenn du nicht wegen der theologischen Ausführungen hier bist, dann kannst du direkt über deine Podcast-App auch dorthin springen. Unter freiem Himmel, das Lagerfeuer für Nomaden-ChristInnen. RevLab. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Daraus aus dem zweiten Teil, wie auch wir vergeben oder weil auch wir vergeben haben unseren Schuldigern, könnte man ableiten, dass es unsere Pflicht ist, anderen Menschen zu vergeben. Ist das tatsächlich so? Ja, Pflicht ist ein großes Wort, aber es ist so, dass Jesus, als ihn Menschen gefragt haben, wie oft sollen wir anderen Menschen vergeben, hat er gesagt, immer, immer wieder. 7 mal 70 Mal. Also das ist tatsächlich eine Haltung, eine Lebenskultur, die man einüben soll, laut Jesus. Aber eben, es ist eine Haltung, es geht darum, dass ich nicht auf dem beharre, was mir zusteht, dass ich nicht auf dem sitze, was mir andere Menschen eigentlich noch schulden, wie auf einem hohen Ross, sondern dass ich großzügig lebe und ein weites Herz habe. Also es geht nicht um eine starre Regel und Pflicht und Anweisung, sondern es geht um eine Herzenshaltung, um eine Richtung, die ich mit meinem Leben einschlagen soll. Es gibt einen Begriff Spiritual Bypassing, der besagt, dass man nicht genau hinschauen möchte, wenn Menschen Probleme haben und dass man das dann religiös übertüncht oder unter den Teppich wischt. Also zum Beispiel, dass wenn mir jemand etwas Schwieriges erzählt, wo eigentlich meine Empathie oder Unterstützung gefragt würde, oder wenn mich jemand konfrontiert mit etwas, das ich falsch gemacht habe, dass ich dann sage, Gott will von dir, dass du vergibst. Das ist jetzt ein Beispiel für Spiritual Bypassing. Wenn ihr das googelt, dann findet ihr noch mehr Informationen zu diesem Begriff. Das Problem damit ist, dass man nicht richtig hinschaut, dass man nicht schaut, wie ist ein Konflikt zustande gekommen, was ist tatsächlich geschehen, wo hat sich jemand schuldig gemacht an einer anderen Person, zum Beispiel mit einem Betrug oder einem Missbrauch oder einfach nicht loyalem Verhalten, nicht korrektem Verhalten. Und dass man das dann unter den Teppich kehrt, anstatt dass man den Konflikt wirklich auflöst und hinschaut, Schuld auch bekennt, Reue eingesteht, wenn es so sein muss, oder jemanden konfrontiert mit der Schuld, die diese Person auf sich geladen hat. Ich merke selber, ich spreche jetzt schon ganz moralisch, aber eigentlich sind ganz alltägliche Dinge so. Also zum Beispiel, wenn mich jemand immer versetzt oder immer zu spät kommt, dann ist das jetzt keine große moralische Schuld, aber es ist etwas, wo ich mich ungerecht behandelt fühle und womit ich eine Person konfrontieren könnte. Es geht aber so weit bis zu zum Beispiel sexuellem Missbrauch. Und auch dort hat gerade das Christentum leider eine lange Geschichte von Spiritual Bypassing, dass Menschen, die solche Dinge gemeldet haben, die Menschen, die andere konfrontiert haben mit dem, was ihnen angetan haben, dass da gesagt wurde, du musst dieser Person halt einfach vergeben. Das ist hier ganz sicher nicht gemeint mit dem, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, sondern eben, ich glaube, da geht es um diese Herzenshaltung von Großzügigkeit. Vergebung kann frei machen. Es gibt auf Schweizerdeutsch so ein Lied, Vergebung macht frei. Das ist ein zentrales christliches Prinzip. Es ist tatsächlich so, dass wenn man bereit ist, jemandem zu vergeben, wenn man loslassen kann, wenn man nicht daran festhalten kann, was eigentlich mein Recht wäre, gerade in Situationen, wo ich nicht zu diesem Recht komme, dann kann das mein Leben so sehr belasten, dass ich nicht weitergehen kann. Dann kann mich Vergebung frei machen. Aber nur, auch hier würde ich sagen, das ist psychologisch sehr komplex, da macht es auf jeden Fall Sinn, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen, sich je nachdem psychologische Unterstützung zu holen oder ein Coaching, je nachdem, wie schwer diese Belastung ist. Vergebung macht aber auch die andere Person frei. Also Geldschulden kann ich zurückzahlen, wenn ich das Geld habe, aber Fehler kann ich nicht wieder gut machen. Und es gibt, wir sind Menschen, wir machen immer wieder Fehler, wir machen uns immer wieder schuldig an anderen Personen, verhalten uns nicht korrekt oder bereuen etwas. Und das können wir nicht ungeschehen machen. Manche Fehler haben schlimme Konsequenzen und wenn mir vergeben wird, dann kann ich dort, wo ich bin, inklusive dieser Konsequenzen, aber nach vorne schauen. Ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben. Diese seelische Last, die ist dann weg. Und das ist eine ungeheuerliche Befreiung. Diese zwischenmenschliche Vergebung ist aber in diesem Bibeltext eigentlich nur die Nebensache, weil eigentlich ist die unser Vater bitte ja, Gott, vergib uns unsere Schuld. Also, dass wir vergeben, könnte man auch als zwischenmenschlichen Vergleich sehen. Also, weil wir wissen, was Vergebung auf einer zwischenmenschlichen Ebene bedeutet. Weil wir einerseits wissen, wie schwierig es ist, anderen Menschen zu vergeben, aber andererseits auch darum wissen, wie befreiend es sein kann, wenn mir jemand vergibt, wird das wie als Vergleich hinzugezogen für das, worum wir Gott bitten. Indem man das bittet, geht man davon aus, dass man sich entweder auch Gott gegenüber schuldig machen kann und dass alle Fehler, die wir im Zwischenmenschlichen machen, auch Fehler gegenüber Gott sind. Auch Dinge, die wir nichtmenschlichen Wesen antun oder uns selber gegenüber uns falsch verhalten, dass das eigentlich auch ein Fehlverhalten Gott gegenüber ist. Das ist das eine. Oder aber man geht etwas offener davon aus, dass einfach Dinge, die ich falsch mache, eine Implikation haben, die Gott wieder gut machen kann, egal ob es jetzt Gott gegenüber geschehen ist oder nicht. Und darum bitten wir. Kürzlich hat mir jemand erzählt, sie möchte die 6 Wochen Passionszeit vor Ostern fasten, damit Gott ihr ihre Sünden vergibt. Und sie hat gesagt, sie hat Dinge getan, die ihr sehr, sehr schwer auf dem Herzen liegen. Sie möchte etwas leisten, damit Gott ihr vergeben kann. An dieser Stelle ist interessant, dass die beiden Versionen des Unser-Vater-Gebets, ich habe davon ja auch schon in der ersten Folge dieser Serie erzählt, unterschiedliche Begriffe für Schuld haben. Im Matthäus-Evangelium wird der Begriff für finanzielle Schulden, also für Geld, Schulden verwendet. Im Lukas-Evangelium hingegen geht es um eine moralische Schuld. Schulden können ja eine große Last sein. Also um noch ein bisschen bei diesem finanziellen Begriff zu bleiben, wenn jemand eine Rechnung nicht bezahlen kann und dann kommt eine Mahnung, dann ist dort ein höherer Betrag drauf, vielleicht ab der dritten Mahnung. Und das kann einen in eine ganze Spirale hineinbringen. Also, dass man, wenn man betrieben wird, keine Wohnung mehr kriegt, dass man die Wohnung vielleicht sogar verliert. Menschen mit Schulden sind in so einer Spirale drin, da kommt so viel zusammen, da kommt man eigentlich ganz, ganz schwer wieder raus. Das ist nicht realistisch, einfach, ja, bezahl das doch ab. Und das kann einen extrem belasten, auch psychisch. Deswegen ist dieses Bild von den Geldschulden gar nicht so falsch, weil man kann sich vorstellen, es gibt ja viele Lebensgeschichten, vielleicht kennst du das auch aus eigener Betroffenheit, was das bedeutet, so Schulden zu haben, also Schulden jetzt im Plural, im finanziellen Sinne. Und wenn einem dann die Schulden erlassen würden, was ja nie geschieht im finanziellen Sinn, da kommt ja ein Rattenschwanz an Problemen mit Betreibungen und so weiter hinzu. Schuldenerlass gibt es ja eigentlich ganz, ganz selten. Aber man könnte sich vorstellen, was das für eine Erleichterung wäre und wie man dann neu anfangen kann, wie man bei Null anfangen kann und vor einem weißen Blatt Papier sitzt. Und das ist das Bild, das hier in diesem Gebet auch verwendet wird, zumindest bei Matthäus. Jetzt zurück zu dieser Frau, die mir erzählt hat, dass sie fasten möchte. Sie möchte etwas ableisten. Sie möchte in diesem Bild mit den Geldschulden, sie möchte ihre Schulden bei Gott bezahlen, indem sie etwas Schwieriges tut. Und genau das ist ja der Punkt am Christentum, dass Gott die Schulden vergibt, ohne Gegenleistung, bedingungslos. Das ist das, was Jesus gepredigt hat und das ist das, was viele glauben, dass Jesus eben durch seinen Tod die Schulden bei Gott wieder gut gemacht hat, stellvertretend für alle Menschen. Nicht alle ChristInnen sind theologisch auf dieser Linie der sogenannten Satisfaktionslehre, also eben, dass die Schuld der Menschen durch Jesus aufgewogen werden musste und Jesus deswegen sterben musste. Was aber Jesus schon zu seinen Lebzeiten gepredigt hat, ist, dass Gott mit offenen Armen dasteht, dass Gott Schuld vergibt, egal was, und zwar immer und immer wieder. Am eindrücklichsten ist da ja die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die verlinke ich dir in den Shownotes. Wenn du sie noch nicht kennst, kannst du sie nachlesen in der Bibel. Das ist eine ganz eindrückliche Geschichte, wo Jesus vermittelt, dass jemand etwas ganz, ganz, sein Leben ganz, ganz falsch gelebt hat und trotzdem von seinem Vater am Ende wieder akzeptiert und angenommen wird. Und dass dieser Vater sich freut, wenn der Sohn zu ihm zurückkommt, völlig egal, was vorher war. Das ist so ein starkes Bild und daran kann man sich festhalten, dass Gott so ist wie dieser Vater in dieser Geschichte, mit offenen Armen einen empfängt. Wie gesagt, manchmal haben Fehler schwierige Konsequenzen und zum Beispiel, wenn jemand für seine Schuld ins Gefängnis muss, dann kann man nicht einfach sagen, ja, Gott hat dir vergeben, geh jetzt wieder raus. Das ist mir klar, aber ich glaube, was Gott sagt, ist, du bist mir wertvoll. Ich nehme dich an, ich nehme dir das ab, was deine Seele belastet und dich bedrückt. Und ich stärke dir den Rücken, damit du von dort, wo du jetzt bist, mit allen Konsequenzen, die du aktuell noch tragen musst, auf der Welt für das, was du falsch gemacht hast. Ich erlaube dir, von diesem Punkt aus in die Zukunft zu schauen und nach vorne zu schauen. Und eben dieses weiße Blatt Papier im übertragenen Sinn. Spannend ist dann nochmal dieses Wörtchen wie auch wir vergeben. Das ist übrigens auch nicht in beiden Evangelien gleich. Bei Lukas gibt es tatsächlich einen Kausalzusammenhang, weil auch wir vergeben, denn auch wir vergeben. Bei Matthäus steht wie und Gerhard Eberling, den ich ja für diese Serie immer wieder konsultiere mit seinem kleinen Buch vom Gebet, das sind Predigten zum Unser Vater, der hat gesagt, dieses Wie symbolisiert eben dieses Gleichnis, diese Übertragung von zwischenmenschlicher Vergebung auf die Vergebung Gottes. Und es geht auch in die andere Richtung, dass es nämlich um ein Gottesbild geht, dem wir nachleben sollen, also dass wir ähnlich sein sollen wie Gott, dass wir das, was Gott wichtig ist, auch in unser Leben übertragen sollen. Das ist eben nicht der Gott, der irgendwie triumphal in seinem Himmel sitzt und die Schulden aufrechnet und aufschreibt in sein großes Buch und dann am Ende der Zeit einen zur Rechenschaft zieht und einem sagt, was man alles falsch gemacht hat, sondern das ist eben der Gott, der vergibt. Das ist der Gott, der am Kreuz gehangen ist in Jesus Christus, der gelitten hat und der uns liebevoll immer wieder empfängt. Und das ist dieses Gottesbild, dem wir nacheifern sollen. Also auch hier wieder diese Lebenskultur, diese Herzenshaltung von Großzügigkeit, von Barmherzigkeit, wie es in der Bibel immer wieder heißt, was man eigentlich eins zu eins mit Warmherzigkeit übersetzen kann, diese Großzügigkeit anderen Menschen gegenüber, die einen selber auch frei macht. Ich verlinke dir übrigens in den Notizen zu dieser Folge auch noch einen Artikel, den ich über das Bußetun geschrieben habe. Das ist nämlich durchaus eine christliche Praxis, dass man Buße tut für seine Sünden. Also dass man hinschaut, was ist genau passiert. Das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man Verantwortung übernimmt und hinschaut und Reue entwickelt für das, was man falsch gemacht hat. Um dann eben nicht etwas abzuleisten, sondern um Vergebung zu bitten bei der Person, der man etwas schuldet. Jetzt interessiert mich, was du darüber denkst. Schreib mir sehr gerne eine E-Mail oder einen Kommentar auf Social Media oder in deiner Podcast-App. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Zeile des Vaterunsers. Führe uns nicht in Versuchung. Auch nochmal happige Kost dann. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und bleib dran. Nach dem Outro kommt noch die Meditation von meiner Kollegin Jana Horstmann. Tschüss!
Und vergib uns unseren Sturm. Zuerst war da der Wind. Und dann kamen die Wellen. Keine Welle ohne den Wind, der das Meer aufwühlt. Wirklich ruhig ist es nie. Immer ist es in Bewegung. Immer sind wir in Versuchung. Schuld ist eine Welle, ein Wind, ein Sturm, ein Brausen, selten eine Stille. Mal ist es ein leichtes, kontinuierliches Schwippen und Schwappen mit ein bisschen Wisch und Wusch. Mal tost und braust es, während der Wind über die Schaumkämme fährt und Wasser zu Wind und Wind zu Wasser wird, bis die Schuld immer größer, die Wellen immer halsbrechischer werden. Bis sie mir meinen Hals brachen und ich zusammenbrach vor lauter Schuld, die als Welle über mir brach. Schuld ist stürmisch. Oder zumindest fühlt sie sich stürmisch an. Sie bringt alles ins Ungleichgewicht, macht uns wackelig, faserig, unsicher. Wie ein Papierschiff im Meer, wie ein Fähnchen im Sturm. Der Sturm hört nicht auf. Der Sturm ist zu laut, die Schuld macht mich stumm. Ich höre mich selbst kaum noch ein Wort flüstern. Ich habe auch nichts mehr zu sagen, so wie ich ums Überleben ringe, nicht an meiner Schuld zugrunde schwimme. Mir meine Schuld vergeben scheint mir fast vergeblich. Ist doch viel einfacher, mir nicht einzugestehen, der Sturm sei ein externes Problem, mit dem ich nichts zu schaffen habe. Habe ich nur genügend Atem, er wird gewiss von selbst vergehen. Wohl kaum. Ich kann mich zwar verstecken, aber der Sturm ist in mir. Er hört nicht irgendwann auf, mich zu verunsichern. Ich kann mich nicht dauerhaft verstecken in der Hoffnung, es wird irgendwann ruhiger. Je länger ich mich verstecke, desto wilder wird das Meer und der Sturm in mir, bis die Welle über mir bricht. Zuerst war da der Wind und dann kamen die Wellen. Keine Welle ohne den Wind, der das Meer aufwühlt. Wirklich ruhig ist es nie. Immer ist es in Bewegung, immer sind wir in Versuchung. Vergebung ist Bewegung. Ich habe den Sturm gesät, der nun über mich hinwegzieht. Kämpfe ich gegen den Sturm gegen an, ist das über kurz oder lang mein Untergang. Ich muss mitschwingen, damit Vergebung gelingen kann. Um stabil zu bleiben, fange ich zu schwingen an. Wie das Papierschiff im Meer, wie die Wolkenkratzer im Sturm. Nicht übermannen lassen, sondern mit der Bewegung mitgehen, sonst reißt es uns auseinander. Vergebung ist Bewegung. Und zwar auf jemanden zu, auf ein Wir oder ein Du und manchmal auch auf mich. In der Hoffnung, du gehst auch immer wieder auf mich, auf uns zu.